Kürzlich unterhielt ich mich mit einer Mutter über heranwachsende Kinder. Schnell wurde klar für uns beide, war, wenn wir an jeweils unsere eigenen Kinder dachten, war klar, was wir uns wünschten. Und was wir uns wünschten, das hatte doch eine hohe Übereinstimmung, nämlich, dass das Leben der Kinder gelingen möge. Und bei diesem Gedanken hatten wir nicht die finanzielle Karriere vor Augen. Nein. Unser Wunsch ist vielmehr, dass ihr Leben in guten Bahnen verläuft, sie gute Werte aus ihrem Elternhaus zu ihren eigenen machen. Und sollte für sie einmal die Frage nach Partnerwahl anstehen, dass es ihnen wichtig ist, dass ihr Partner ebenfalls Christ ist. Überhaupt. Dass sie die Beziehung zu Jesus Christus in einer wirklichen Tiefe erleben und sie in einer großen Dankbarkeit auch prägend wird für ihr eigenes Leben. Ein spannendes Thema. Ja. Ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Sei es, dass es da um die eigenen Kinder geht, sei es, dass es um Patenkinder oder Enkelkinder geht, sei es, dass es um Freunde geht oder einfach um Menschen, die Gott mir ans Herz gelegt hat. Wir verfolgen die Entwicklung dieser Menschen. Und wir dürfen sie vielleicht sogar ein Stück weit mitgestalten, jeder in der Aufgabe, in der Rolle, die er hat. Und dann sehen wir wieder Entwicklungen, Situationen, in denen wir förmlich die Luft anhalten und manchmal nur stille die Hände falten. Gelingendes Leben, möge das doch so sein. Das Leben gelingt. Aber mit Verlaub, das ist ja nicht nur etwas, was wir auf andere Personen gerne projizieren würden, oder? Das ist doch etwas, was wir uns wünschen. Dass wir das erleben dürfen, dass unser Leben gelingt. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, die ja sehr stark durch schnelle Veränderungen bestimmt ist. Brücken oftmals brechen. Auch in Biografien. Gelingendes Leben. Ich habe den Eindruck, dieser Gedanke steht hinter dem, was der Apostel Paulus den Christen in Kolosse schreibt. Besonders in Kapitel 3 seines Briefes an diese Christen dort. Wenn er von der Veränderung zwischen einem Leben ohne Gott und einem Leben mit Gott spricht. Und Paulus spitzt es in diesem Kapitel sozusagen nochmal zu. Er schreibt nämlich nicht nur von einem allgemein gelingenden Leben, sondern von einem gelingenden Christsein. Er bezieht also diese Dimension des Lebens mit ein, die Zeit und Ewigkeit umfasst. Und Bibelkenner werden, wenn ich Kolosserbrief Kapitel 3 nenne, bei dieser Aufzählung, die dort zu finden ist, schnell daran erinnern können. Ja, genau. Da heißt es nun, legt aber ab alles. Oder einige Sätze später, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Und da kommt eine ganze Auflistung. Das meine ich jetzt aber nicht. Sondern dieser Bibeltext endet mit drei Bibelversen, die ich heute in der Predigt aufnehmen möchte. Sie bilden sozusagen das Fundament, auf dem ein gelingendes Leben als Christ auch aufgebaut werden kann. Ich lese sie uns mal. Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 15 bis 17. Ich habe hier mal die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung gewählt. Wir kommen noch mal auf andere zurück. Dort heißt es, der Frieden, der von Christus kommt, er regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi. Und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit ganzer Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Soweit der Bibeltext, das Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 15 bis 17. Ich habe diesen Gedanken mal überschrieben, der Friede Christi regiere. Da leitet er es ja mit ein, der Friede Christi regiere. So heißt es in Vers 15, der Frieden, der von Christus kommt, er regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Das hier Gemeindeverständnis von Regieren aufzunehmen, ich glaube, das ist für uns heute gar nicht so leicht. Wir leben ja in einem Land, Deutschland, weltweit gesehen, mit ganz hoher politischer, sozialer Stabilität. Alles ist geordnet und darauf kann man sich verlassen. Es fängt morgens schon an. Man steht auf, geht ins Badezimmer, dreht den Wasserhahn an, es kommt tatsächlich Wasser. Und sogar noch Trinkwasser. Haben wir eine Ahnung, wie selten das auf dieser Welt ist? Verlässlich, es kommt Wasser raus. Man kann einkaufen gehen und niemand rechnet damit, dass an der Tür des Einkaufsmarktes ein großes Schild hängt, heute leider schon alles ausverkauft. Haben wir eine Ahnung, wie wenig selbstverständlich das in dieser Welt ist? Die Straßen sind gemacht und neuerdings, ihr Nanzenbacher, sogar die Straße nach Nanzenbach ist wieder in Ordnung. Es hat länger gedauert. Ja. Und wenn irgendwo doch noch Baustellen sind, dann haben wir zumindest große Warnschilder. Achtung, hier kommt eine Baustelle. Ob sie uns ärgert oder nicht, das sagen wir dahingestellt. Gut, dass dieses Warnschild da ist und man nicht so reinfährt. Es gibt Kindergärten und Schulen, es gibt passable Wohnverhältnisse. Auch die Finanzen sind geregelt, hoffentlich durch ein eigenes Einkommen und wenn nicht, aber auch durch eine staatliche Aushilfe. Wie häufig ist das in dieser Welt so? Besitz ist grundbuchamtlich auch vermerkt, gesichert. Tja. Okay, das Ganze muss verwaltet werden. Was aufgebaut wurde in dem Staat Deutschland, in dem wir leben. Und das Verwalten dieser Errungenschaften, das setzen wir ganz schnell mit Regieren gleich. Das ist die Aufgabe des Regierens. Das Verwalten der Errungenschaften. Und dann bilden wir uns ein Urteil ein, ob das mehr oder weniger gut gelungen ist, ob an dieser Schraube und jener Schraube etwas verändert wurde, dass es noch besser verwaltet, noch weiter ausgeweitet wird. Und nur selten blitzen dabei die Gedanken auf von einem ganz Neugestalten. Aber wenn Paulus vor 2000 Jahren schrieb, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz, dann verstanden die Menschen damals, hier klackert irgendwie was bei mir, hört ihr es auch? Also die Menschen damals, die verstanden unter Regieren etwas anderes. Regieren war viel weniger von dem Gedanken einer geordneten Verwaltung bestimmt. Regieren bedeutete vielmehr durchdringende Entscheidungen treffen. Entscheidungen mit verbindlicher Wirkung. Also Entscheidungen ohne Demonstration dagegen, ohne Einspruchsrecht bei der Bezirksregierung oder Oberlandesverwaltung. Man stellt sich mal so weit bei einer Straßenplanung vor. Die Entscheidung treffen, bumm, jetzt wird sie gebaut. Das geht nicht bei uns in Deutschland. Regieren bedeutete, um ein Vielfaches direkter in die eigenen Lebensumstände auch hineingreifen zu können. Und das ist erstaunlich und das war in Ordnung. Das nahm man hin. Sicherlich hat man sich wahrscheinlich persönlich damals wie heute unter Umständen geärgert über das eine oder andere dieser Entscheidung, ein solches Eingreifen. Aber es war anerkannt. Das war Regieren. In der Elberfelder Übersetzung wird darum dieses Wort, dieser Begriff regieren mit dem Wort entscheiden oder sogar vom Kampfrichter über etwas sein. Wird es damit erläutert, Kampfrichter über etwas sein. Diese Übersetzung legt damit Wert auf, da tritt etwas von außen an uns heran und entscheidet über uns. Regieren. Die gute Nachricht möchte nicht so stark diesen Aspekt betonen von außen, sondern übersetzt regieren, jetzt, es muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. Also eher als ein aus dem Menschen selbst herauskommendes, bejahendes Geschehen. Und eigentlich müsste man beides zusammenführen, wenn man verstehen will, was hier gemeint ist. Also, da sagt jemand Befugtes von außen, das ist die richtige Entscheidung. Und aus mir selbst heraus kommt die Überzeugung, ja, das ist ein guter Weg. Und ich glaube, mit diesem Verständnis greift Paulus dieses Wort regieren hier auf, wenn er schreibt in Vers 15, der Frieden, der von Christus kommt, er regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Also, wenn unser Leben als Christen gelingen soll, dann soll, das ist ja eine Aufforderung hier, dann soll der von Gott kommende Friede, und wir schauen uns gleich nochmal an, was das ist, der Lebensbestimmer sein, zu dem ich dann ein ganz persönliches Ja von Herzen spreche. Okay, Paulus, du benutzt also die Aufforderung, das heißt ja so viel wie, du schaust da rein in deine Umgegend damals, deine Personenkreis, den du vor Augen hast und weißt ganz genau, es ist noch nicht so weit. Wir sind auf dem Wege. Ich finde das tröstlich, weil ich meine, wir sind heute auch noch auf dem Wege. Ich nenne mich mal zuerst und du auch, oder? Wir haben immer noch Probleme mit der Stellung unseres Egos, mit unserem Stolz, mit unseren Eitelkeiten. Ja, aber auf dem Wege sein. Aber was ist denn gemeint mit diesem der Frieden, der von Christus kommt? Zunächst einmal gilt es festzuhalten, er kommt von Christus, heißt es hier. Das heißt, Initiator dieses Friedens bin nicht ich, bist nicht du. Initiator, der das einleitet, der das auf den Weg bringt. Das ist Christus. Er schenkt, er pflanzt, er setzt ein, so könnte man sagen, diesen Frieden. Und zwar wohin? In das Leben eines jeden Christen. Offensichtlich hat der Mensch diesen Frieden von sich aus wirklich nicht. Auch wenn er ihn viel versucht, einen Frieden. Aber diesen Frieden, den kann er nicht haben. Er kann ihn auch nicht zur Entfaltung bringen. Er kann ihn nicht aus sich herauspressen, was nicht in ihm ist. Nein. Er wird von dem Initiator, von Christus selbst, in das Leben hineingesetzt. Aber damit haben wir ja noch gar nicht mal geklärt, was denn dieser Friede ist. Ich versuche immer zu umschreiben bei einem anderen Bibelwort aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Sicherlich weit bekannt. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sie auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. So sehr hat Gott die Menschen geliebt. In den Augen Gottes Vaters und Jesus Christus, seines Sohnes, hat der von ihm geschaffene Mensch also eine so hohe Bedeutung. So hoch, dass Christus bereit war, sein Leben für ihn zu geben, damit zwischen ihm und uns Menschen wieder persönliche wertschätzende Verbindung bestehen kann, nicht nur darüber geredet wird. Sünde, die diese Verbindung hinderte, die kann aus dem Weg geräumt werden, die muss nicht mehr dazwischen liegen. Und er hier von Paulus gemeinte, Kolosserbrief, gemeinte Friede, der von Gott kommt, der meint so viel wie, es ist die Zusage, dass Gottes Liebe mich persönlich meint. Zwischen ihm und mir, dass es da nicht mehr dieses Hindernis der Sünde gibt, sondern dass es überwunden ist, aus dem Weg geräumt. Es ist die Zusage, dass er mein Leben, meine Empfinden ganz versteht. Dass er mir Zugang, darf ich mal so menschlich sagen, zu seiner Denke, aber auch zu seinen Werten gibt. Es ist die Aussage, dass mein Leben im Lichte Gottes heute und auch im Hinblick auf morgen und übermorgen, auch im Hinblick auf den Zeitpunkt, wenn ich mal vor Gott Rechenschaft zu geben habe über das, was in meinem Leben sich ereignet hat, was ich angestellt habe. Dass ich offen und klar vor ihm sein kann. Dass ich da nicht keine Angst haben muss vor. Sondern dass ich getrost und gestärkt auch dem entgegen kann. Friede, der von Christus kommt. Friede, der von Christus kommt, der meint bei all dem, dass wenn ich daran denke, ich wahrnehme, dass mein Leben eine Freude durchzieht. Dass mein Leben ein Glücklichsein umfasst, ein Geborgensein, ein Wissen, um von dieser Liebe Gottes getragen zu sein. Und dieses Wissen umfasst das Herz und den Verstand. Und es umfasst auch die Sehnsucht danach, zu verspüren, dass andere Personen und auch mein Gegenüber, mit dem ich zurzeit vielleicht nicht so richtig rund bin, gleichfalls in eine so geartete Beziehung mit Jesus Christus hineingetragen wird. Ja, dass es meine Sehnsucht ist, dass ich vielleicht sogar ein Hilfsmittel sein darf, dass er da hineingetragen wird. Friede, der von Christus kommt, regiere, meint damit auch, dass in meinem Leben mehr und mehr die Wesenseigenschaften Gottes Raum einnehmen und die Gestaltung meines Lebens sich orientiert, neu ausrichtet. Wenn ich davon rede, kitzelt da etwas bei dir, bei mir? Gelingendes Leben? Ist auch dein Wunsch, dass es davon mehr geben würde in deinem Leben? Ich spüre das. Ich wünsche mir das. Dass dieses Regieren Christi Raum einnimmt, Platz einnimmt, Bedeutung gewinnt. Wo dieser Friede Christi regiert, wo dieser Raum einnimmt, da passiert dann ein zweites. Wenn der Raum schon besetzt ist durch den Frieden Christi, ist weniger Platz für Streit. Ist einfach kein Raum da. Dem fehlt der Nährboden, dass er wachsen kann, der verkümmert. Zumindest der Streit, der von einer Person selbst ausgeht, von mir selbst ausgeht. Ich kann es ja vielleicht nicht verhindern, dass die andere Personen mir entgegentreten. Zum Streiten gehören immer zwei, zum Frieden schaffen auch. Aber wo der Friede Christi regiert, da wird Streit nicht durch einen selbst eingeleitet und geführt. Nein, da kommt eine andere Wesensart zum Tragen. Gelingendes Leben, wo Friede Christi regiert. Wir merken, dass er so weit weg von Recht haben wollen. Dieser Friede hat so eine hohe Qualität. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Wir können nicht sagen, wir haben ihn, der Sack ist zu. Ich bind ihn noch zu und alles ist da dran. Aber der Weg lohnt sich. Der Weg lohnt sich. Es gilt diese Andersartigkeit Gottes in unserem Leben, dieser Raum zu lassen, dass es sich entfalten kann. Jesus Christus sagte einmal selbst von dem Heiligen Geist, dass er diese Aufgabe hat. Er hat die Aufgabe, Johannes Evangelium, euch Gottes Wahrheit aufzuschließen, euch Gottes Willen zu zeigen, Gottes Gegenwart in eurem Leben zum Tragen zu bringen. Und da ist er seit Pfingsten auf dieser Welt. Und er wartet darauf, dass wir ihm mehr Raum eingeben, mehr Raum schenken, als es wahrscheinlich bis jetzt der Fall ist. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und jetzt gibt Paulus in diesem Bibeltext, ich sage mal, noch so drei Hilfsmittel, die dazu dienen, dass das denn geschehen kann. Dass er auch Einfluss nimmt in unserem Leben. Und alle drei dieser Hilfsmittel, habe ich das mal genannt, ob das richtig ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber sie haben eine Ausrichtung auf Gott selbst. Und dann, damit geschieht etwas. Das erste lautet Gott dankbar sein. Gott dankbar sein. Dank und Dankbarkeit gegenüber Gott, das ist das Einzige, was in diesen drei Bibelversen dreimal vorkommt. Das wird wiederholt, in jedem Bibelvers. Das kommt zur Sprache. Ich glaube nicht, weil Paulus etwas dement ist, sondern ich nehme an, weil es ihm wichtig ist, weil es eine Größe hat, weil es eine Bedeutung hat. Was für eine Bedeutung hat es? Also kennen wir Menschen, wenn wir von Dankbarkeit reden, wenn wir von dankbaren Menschen reden, fällt uns da ein Gesicht ein? Haben wir eins? Ich habe schon erlebt, wenn Leute aus anderen Ländern sich längere Zeit irgendwo im Ausland aufgehalten hatten und sie kamen wieder zurück nach Deutschland, am besten kamen sie mit dem Flieger an und so und gingen am Flughafen, Frankfurt, stiegen aus und guckten sich die Leute an und sagten, ich will lieber wieder in den Flieger. Wir Deutsche haben so eine Eigenschaft, wir gucken immer so streng. Manchmal ist das bei mir auch so. Ich ärgere mich darüber. Dankbare Menschen meint nicht nur Keep Smiling. Das wäre jetzt verkehrt. Aber dankbare Menschen sind doch Menschen, mit denen wir eigentlich, wenn wir in Berührung kommen, wenn wir in Kontakt kommen, wir gerne im Gespräch mit ihnen sind. Da wird uns die Zeit eigentlich nicht lang, sondern das macht Freude, mit ihnen zusammen zu sein. Menschen, die von Dankbarkeit etwas ausstrahlen. Manchmal macht es ja was. Die kleinen Kinder, die kriegen das am besten hin. Man hat so viel Beobachtung gemacht, die kleinen Säuglinge, wenn die anfangen zu lachen und dann gegenüber ist jemand, dann passiert automatisch etwas. Das Gegenüber fängt auch an zu lachen. Das guckt einfach freundlich. Die kleinen Babys, die kriegen selbst die mürrischsten Gesichtsausdrücke bei Menschen in eine Veränderung. Das schaffen die. Ja. Dankbarkeit im Leben, wo die rausstrahlt, will ich mal als Bild aufgreifen, das strahlt auch was zurück. Also das verändert auch mich. Das höre ich mir nicht nur an, sondern das bewirkt auch etwas in meinem Leben. Und genau das, glaube ich, steht auch dahinter, wenn Paulus das hier betont, Dankbarkeit. Zum Ersten haben wir natürlich allen Grund, Gott dankbar zu sein. Das ist nicht einfach etwas, sondern das ist begründet, das ist verankert. Leben vom Tod errettet, was Größeres gibt es gar nicht, schwarz-weiß. Ewig verloren, ewig gerettet. Ja, Männer, wenn das kein Grund zur Dankbarkeit ist. Allemal. Aber diese Dankbarkeit will auch dann gelebt werden. Daran erinnert Paulus. Dreimal fordert er auf. Gib dieser Dankbarkeit Raum in deinem Leben. Lothar, Hans Werner, Elfriede. Zweites Hilfsmittel. entdecken wir mehr von dem, was Christus in unser Leben hineinsprechen will. Okay. Bibelvers heißt das so: Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gottes Geist euch gegeben hat, die Gott euch gegeben hat. Lasst die Botschaft von Christi bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Das geht ja nur, wenn man sie kennt, oder? Wenn man die Botschaft von Christus kennt. Man muss den Inhalt wissen. Man muss wissen, was meint er, die Zusammenhänge kennen. Nun leben wir ja 2000 Jahre nach Christus in einer glücklichen Situation. Wir haben die Bibel, die uns Wort Gottes ist, die die Botschaft von Christus vermittelt. Wir können sie lesen. Das zählen wir wieder zu den bevorzugten Menschen auf dieser Welt, die eine Bibel haben dürfen. Bei meinen Vorfahren, den Hugenotten, war das noch so, sofern sie erwischt wurden, dass sie im Besitz einer Bibel sind, drohte ihnen die Todesstrafe. Das war nicht nur damals, das gibt es auch noch heute. Wir haben die Bibeln in vielfältiger Ausgaben da. Ja? Ein Hilfsmittel für ein gelingendes Leben als Christ ist es einfach, dass die Botschaft von Christus sich entfalten kann. Und dazu gehört es, Bibeltexte, Bibel überhaupt zu kennen, Zusammenhänge zu verstehen, darin zu lesen. Ich habe mich so gefreut, als wir vor ein paar Monaten diese Bibelleseinitiative angefangen haben. Da haben sich über 50 Leute eingetragen und haben gesagt, ja, ich will mit anderen zusammen jeweils im Monat bestimmte Bereiche in der Bibel lesen, zusammenhängende Texte wahrnehmen, darüber reden, das nochmal verstehen mit anderen, was sind Wichtigkeiten darüber, wie kann das umgesetzt werden. Wir haben viele Kleingruppen hier in der Gemeinde, in denen es darum geht, die Botschaft von Christus in unserem Leben Raum zu geben, sie reichhaltig wirken zu lassen. Es sind so viele Angebote da, da sind wir echt beschenkt. Das ist schön, dass das so ist. Das dritte Hilfsmittel, ich habe es mal übersetzt mit Singen. Gemeint keine Volkslieder, Glaubenslieder singen, Lieder über den Glauben singen. Wir alle wissen, Musik und Gesang, das spricht nochmal im Menschen, das ist ja auch von den Forschern bewiesen, spricht nochmal eine ganz andere Ebene an. Da kommt noch etwas zum Tragen, was wir vielleicht vorher stark getrennt haben, nur in dem Kopf spielt sich etwas ab oder nur im Herzen spielt sich etwas ab. Da fließt etwas zusammen, dann entsteht ein neuer Reichtum. Wie heißt es hier in Vers 16b? Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Singt Psalmen. Psalmen waren Lieder im heutigen Alten Testament, die haben wir ja noch da. Vertonte Gedichte oftmals. Die Melodie ist uns nicht mehr so ganz klar, auch wenn manchmal in Überschrift heißt, nach der Melodie der großen Hirschkuh oder so. Komisch. Ja, aber in den Psalmen finden wir Aussagen, die Menschen im Gespräch mit Gott getroffen haben, als es ihnen ganz schlecht ging. Als sie in großer Not waren. In den Psalmen finden wir Aussagen, die von Freude nur so spritzen, hätte ich beinahe gesagt. Also von Freude nur so rausplatzen über Gottes Führung, über Gottes Leitung, über eine große Dankbarkeit. Singt sie, fordert Paulus die Christen auf. Heute Morgen haben wir das gemacht. haben extra ein bisschen darauf Wert gelegt, dass sie unterschiedlichen Parts auch zum Tragen kommen. Hört nicht auf, davon zu singen. Kleinen Hinweis, offensichtlich hatte das selbst Jesus Christus nötig, sag ich mal. In den Evangelien heißt es dann am letzten Abend, als sie das Passamahl miteinander gefeiert hatten, den Abschluss, und dann sangen sie noch ein paar Psalmen. Das war fest in der jüdischen Tradition drin. Und es war für Christus selbst nochmal eine Hilfe, sich da zu verankern. Zweites, Lobgesänge. Manche Übersetzungen haben dann auch Hymnen. Und auch heute Morgen hatte ein Lied, hat so hymnischen Charakter. Also Aussagen, die es fehlen ein paar Worte. Wie würde ich denn Hymnus umschreiben? Musiker. Bekenntnisaussagen, ja. Ja, vielleicht eher das. Ich dachte noch vielleicht noch etwas anderes. Noch mal ein Stück weiter. Ich dachte auch an diese Sparte hinein. Lied gut aufnehmen, das schon eine Geschichte hinter sich hat. Lied gut aufnehmen, das sich über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte gezeigt und erwiesen hat, als Inhalte, die Menschen aufrichten, ausrichten, stärken, Wegbegleiter sein können. Ich glaube, dass diese Art von Liedern auch ein ganz wichtiger Bestandteil sind, die wir nicht einfach nur vergessen dürfen, ohne dass wir verarmen. Dritter Teil, aber auch von Gottes Geist eingegebene Lieder. Na, da will ich jetzt nicht sagen, die anderen wären das nicht. Ich glaube, das meinte Paulus nicht. Sondern da ist Paulus eher dran an dem aktuellen Liedgut. An dem Liedgut, was gerade jetzt in ihrer Generation entsteht. Und in den Gemeinden damals, Kolosse, Ephesus und Philippi, da hin und her jonglierte. Von einer Gemeinde zur anderen. Und die Gemeinde selbst spürt, ja, wir merken, hier wird es wird von Gottes Geist getragen. Diese ganzen Lieder, die 2000, 3000, 4000 Jahre alten Lieder, die Lieder, die 200, 300, 400 Jahre sind, die Lieder, die 2, 3, 4 Jahre alt sind. Sie alle können dem einen dienen. Sie können uns ein Hilfsmittel sein, dass dieser Friede Christi in unserem Leben Raum gewinnt. Wie ist das? Dein Denken, so jetzt am Ende der Predigt. Ist auch dein Wunsch, dass Friede Christi prägend wird für dein Leben? Dass er wird, etwas wird, was vielleicht andere sagen von dir, weißt du was? Das, was Marion kennzeichnet, ich spüre, die wird von dem Frieden Gottes geprägt. Wenn ich ihr entgegentrete, wenn ich ihr begegne, wenn ich mit ihr rede, dann strahlt das aus Herbert heraus. Wäre das dein Wunsch? Das ist mein Wunsch. Wenn man zu Recht, nicht weil man sich darauf was einbildet, sondern weil es erkenntlich ist, weil es stimmt, weil es eben so ist, dass der Friede Gottes das Leben bestimmt. Wenn du selbst darum weißt, und auch andere das von dir und über dich sagen würden? Vielleicht ist es dein Gebet. Herr, ich will noch nicht von mir sagen, dass das so wäre. Aber weißt du etwas? Ich wünsche mir für mein Leben, dass das so stark zum Tragen kommt, dass eben dein Friede mein Leben prägt, mein Leben regiert. Dass ich zu dem, was du sagst, Ja sage. Und zwar von ganzem Herzen, weil ich weiß, das ist das Beste für mein Leben. Und dass ich mich einordnen will in das, was du mit meinem Leben vorhast. Dass ich bestimmt sein darf davon, dass du mir vergeben hast. Und dass ich das hinaustragen möchte, dass es auch andere Menschen erreicht. Vielleicht ist das dein Gebet oder so ähnlich. Gott segne es, wenn das so ist. Gott, lass es zum Tragen kommen, wenn es ein ehrliches Überzeugung ist im Herzen. Und Gott fördere es, dass es Raum einnehme, dass dieser Friede Christi Raum einnehme. Amen.